Herr Seidenfaden, Sie sind der Chefredakteur des lokalen und regionalen Leitmediums. Wenn wir da draußen sind, also und Berichterstattung für unsere Zusammenhänge machen, dann bekommen wir ganz oft Kritik mit. Leute jammern über die HNA beispielsweise, ne? Weil mit uns näher dran ist ja ihr Slogan und manchen ist das irgendwie ein bisschen, dass sie sagen, das finden wir gar nicht so gut, wie man da näher dran ist. Ich will jetzt gar nicht das alles auflisten und diese Kritik irgendwie formulieren, sondern was nervt Horst Seidenfaden an seinen Lesern?
Eigentlich relativ wenig, muss ich gestehen. Erstens mal ist es ja so, dass man, wenn man das Leitmedium ist, wie Sie das gesagt haben, dann ist man ja quasi das Einzige, das über einen größeren geografischen Raum hinweg vertreten ist. Im Gegensatz zu anderen Zeitungen wie FAZ oder so, die seit eigentlich 60 Jahren die gleiche Klientel bedienen, das gut situierte Bildungsbürgertum, nenne ich es einfach mal jetzt, haben wir das Problem als regionale Tageszeitung, wie die Kollegen in anderen regionalen Tageszeitungen auch, dass wir eine extreme Bandbreite von Interessen, sozialen Schichten, Bildungsniveaus bedienen müssen, also vom Universitätsprofessor bis zum arbeitslosen Hauptschüler oder jemanden ohne Schulabschluss im Extremfall. Das Motto näher dran heißt, dass wir in Stadtteilen, in Dörfern relativ dicht an die Vereinsberichterstattung drangehen. Und im Dorf A ist das natürlich dann noch von Interesse, während im Dorf B da schon wieder der Streuverlust zu groß ist von diesen Themen, dass die sagen, das interessiert mich nicht. Das heißt, wir kommen zwangsläufig irgendwann auch mit Kritik in Verbindung, die sich aber nicht vermeiden lässt. Unterm Strich bleibt für mich aber dennoch die Erkenntnis, dass dieses extrem Lokalisierte, was wir machen, und auch sehr nutzwertorientierte, was den überregionalen Bereich betrifft, eigentlich die Chance ist für regionale und lokale Tageszeitungen so lange wie möglich zu überleben.
Nutzwertorientiert, Stichwort, was heißt das für Sie?
Nice, nehmen Sie mal so eine Politikseite beispielsweise. Da haben Sie die Chance, jeden Tag in den Nachrichtenagenturen alles abzuklappern, was da ist, und in kleinen Häppchen irgendwo den Lesern zu servieren. Das heißt, Sie kriegen im Prinzip eine relativ agenturdeutsch formulierte Tagesschau oder ein Heute-Journal in vierfacher Länge serviert. Das machen wir halt nicht, sondern wir gucken schon nach bestimmten Schwerpunkten, einfach von denen wir glauben, dass die für die Leute von besonderem Interesse ist. Nehmen Sie die Ausgabe von heute, den 13. Januar, wo wir halt das Konjunkturpaket uns angeguckt haben und jeder kann im Prinzip genau gucken, also welche Steuerentlastungen kommen möglicherweise auf mich zu. Das hätte man klein machen können und hätte dafür, was weiß ich, nochmal 4 Spalter von irgendeiner anderen politischen Diskussion, nehmen wir mal an die Gesundheitsvorschläge von der Ulla Schmidt vom Wochenende oder sowas machen können, machen wir nicht. Also Schwerpunktbildung und so ein bisschen das, was sein muss. Denn die Leser erwarten auch, dass das, was in der Tagesschau vorgelesen wird an Nachricht oder was kommt an Nachricht, in der Tageszeitung drin ist. Nur es soll kein Abbild sein, zumindest nicht im Print.
Das wäre jetzt also die Informationsverarbeitungsseite mit ganz konkretem Aufklärungsnutzen, sage ich mal. Jetzt ist ja die, um nochmal von der Kritik zu sprechen, was Sie eben gerade gesprochen haben, ist es wahrscheinlich gerade dieses Bildungsbürgertum, das die Änderung des Stils der HNA beklagt, kritisiert. Stichwort, das herumschwirrt, Boulevardisierung. Wie stehen Sie dazu?
Ich finde nicht, dass da irgendwas Schlimmes dabei ist, Boulevard zu machen. Kommt darauf an, wie man ihn macht. Und ich glaube nicht, dass wir uns mittlerweile auf ein Niveau begeben haben, bei der Aufarbeitung bestimmter Themen, dass wir mit viel nackter Haut, verfälschten Überschriften, eingekauften Informationen, sagen wir mal, eine lokale Bildzeitung machen, sondern was wir machen, ist ja nichts anderes als eine möglichst plakative Verkaufe von bestimmten Themen. Und wo wir versuchen, relativ frühzeitig nicht nur die Sicht der Redaktion, die naturgemäß noch in vielen Zeitungshäusern sich im Elfenbeinturm des Lebens befindet und auf die Leserschaft herabblickt, wiederzuspiegeln, sondern wir machen das schon ganz gerne so, dass wir relativ frühzeitig Leser mit ins Boot holen. Sei es durch Kommentare zu bestimmten Themen, sei es, indem wir jetzt Fragen einholen für Politikergespräche. Die Fragen können wir selbstverständlich auch selber stellen. Nur es hat einen anderen Stellenwert noch, wenn wir einfach mal sagen, liebe Leute, wenn ihr Fragen an Schäfer-Gümbel habt, schickt sie uns einfach mal. Das ist im weitesten Sinne auch Boulevard. Aber ich weiß nicht, was daran schlecht sein soll. Es ist sogar ein Stückchen, wenn Sie so wollen, es ist ein bisschen sogar Bürgerjournalismus in einem Randbereich, der in eine normale Tageszeitung einfließt.
Jetzt nochmal, was Reuter ansprach mit der Kritik des Bildungsbürgertums. Ne? Also wir haben da denken an eine Veranstaltung, die mit Kulturleuten gemacht worden sind, ist, wo Sie halt auch anwesend gewesen sind. Also mir wurde es zugetragen, ich war selber nicht dabei, wo eben aus dem kulturellen Spektrum der Stadt Kassel Kritik geäußert worden ist an der Berichterstattung. Was sagen Sie denn diesen Leuten? Also das ist, die kommen ja immer nur aus der Außenperspektive und wollen was, ne? Und verstehen wahrscheinlich das Medium, Zeitung nicht unbedingt.
Also zunächst mal ist das, sind das zwei Veranstaltungen gewesen, wenn Sie die meinen, die wir hier im Haus gemacht haben, wo wir eingeladen haben, Vertreter sämtlicher kulturschaffenden Organisationen, von Theater bis zu irgendwelchen Freischaffenden, bis zur freien Szene, um uns mit denen auszutauschen, unsere Sichtweisen einfach mal darzustellen. Und das ist für mich im Übrigen kein Bildungsbürgertum. Also die sind möglicherweise gebildet, aber ob das Bürger sind, ist die andere Frage, weil die sich ja nur auf eine bestimmte Art und Weise einbringen, nämlich nur dann, wenn alles finanziert wird, was sie machen. Also gerade im kulturellen Bereich ist das zumindest in den Randbereichen der freien Szene relativ gut ausgeprägt. Also in solchen Veranstaltungen ist es schon so, dass man manchmal ziemlich sich anstrengen muss, die Höflichkeit zu wahren auch, weil man eigentlich immer nur konfrontiert wird mit zusätzlichen Forderungen, anstatt dass man eine solche Veranstaltung mal nutzt, das zu optimieren, was ohnehin gemacht wird. Und wenn Sie die HNA im Kulturberichterstattungsbereich sich angucken, wir produzieren jeden Tag 3,5 reine Kulturseiten, nur für die Stadt Kassel. Und zeigen Sie mir bitte irgendeine Großstadtzeitung in der gesamten Bundesrepublik, die dieses Serviceangebot macht, nur für den kulturellen Bereich. Wohl wissend, dass die Akzeptanz von kulturellen Themen in der Tageszeitung, sag mal, irgendwo in einem einstelligen Prozentbereich ist.
Also wenn man es jetzt leserstatistisch mal nachvollzieht.
Ja, genau. Ja. Wobei das für mich auch kein Argument ist, zu sagen, das ist die am wenigsten genutzte Seite, die schaffen wir ab, sondern im Prinzip die Addition aller Angebote macht ja letzten Endes dann auch so ein Zeitungsangebot attraktiv. Also der eine braucht den Sport und Politik und der andere braucht das Lokale und den Sport und andere will nur Kultur lesen. Also sowas müssen sie anbieten. Das meine ich vorhin auch damit, dass die Bandbreite einfach extrem groß ist, anders als bei überregionalen Zeitungen.
Sie haben von den Forderungen gesprochen, also dass kritisch diesen Leuten gegenüber gesagt, ihr seid diejenigen, die finanziert werden, also alimentiert in irgendeiner Form mit öffentlichen Mitteln und ihr stellt Forderungen. Also was hört man
denn? Muss ich anders vielleicht nochmal sagen, weil im Prinzip in solchen Diskussionen relativ schnell in Frage gestellt wird, dass die Zeitung ein Produkt ist, das ich über einen Wirtschaftsbetrieb finanzieren muss. Da stoßen zwei Glaubenswelten aufeinander, nämlich die einen, die von der Subventionitis profitieren und letzten Endes schnell beim Kulturdezernenten vorstellig werden, um 10.000 Euro für irgendein Projekt A und B zu generieren. Und auf der anderen Seite halt müssen wir denen auch sagen, liebe Leute, manchmal ist es einfach so, dass wir auf den Seiten auch Anzeigen haben, die werden finanziert und die tragen dazu bei, dass unsere Gehälter gezahlt werden. Und da prallen wirklich manchmal Vorstellungswelten aufeinander und zwar auf einer solchen Heftigkeit, dass es mich manchmal wirklich nicht stört, aber mich wundert dann. Und das hatte mit Bildung relativ wenig zu tun.
Ist dann, also Sie haben vorhin gesagt, Sie wünschten sich, dass bei diesen Veranstaltungen, dass man das optimiert, was da ist, also eher ein kooperatives Verhältnis hat. Also wie sind Sie da rausgegangen, mit welchem Eindruck? War das eher die Forderungsschiene?
Nein, ich glaube, dass diejenigen, die am lautesten geschrien haben, eher in der Minderheit waren. Zumindest haben wir das hinterher bei den... Es bleibt ja nicht bei der einen Veranstaltung. Wir haben es hinterher festgestellt bei den Kontakten, die wir im Nachgang hatten. Also dass wir dann über die Kulturredaktion häufig genug dann, da kamen Leute um die Ecke und sagten so, wir wollen jetzt mal gucken, was daraus wird aus dem Gespräch. Und dann sind neue Kontakte entstanden, es sind Geschichten entstanden, neue Berichterstattungsebenen. Und insofern hat es dann Sinn gemacht.
Wahrscheinlich kommt ja laute oder versteckte Kritik auch eigentlich aus einem sachlichen Problem. Wenn Sie sagen, Sie gehen so weit wie möglich in das regionale Detail, also sagen wir mal Vereine, Lokalpolitik und so weiter, dann haben Sie natürlich, kriegen Sie ein Komplexitätsproblem. Also es kann ja nicht alles rein. Und dann kriegen Sie ein Selektionsproblem, was kommt rein und was nicht. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, wieso denn ich, wieso der andere?
Also das ist
ja unlösbare.
Das haben Sie immer. Also gerade bei der Veranstaltungsflut, nehmen Sie mal an, vor Weihnachten, da ersticken Sie ja auch im kulturellen Angebot, was macht man und was macht man nicht. Und jeder, der draußen bleibt, meckert halt. Aber bei der Selektion ist es auch eine Frage der Kriterien, die sie auch nicht immer hundertprozentig plausibel transparent machen können. Auch ich meine, wenn ich über irgendeine Lesung auf der Kulturkreis Kassel-Seite berichte, wo 8 Leute in der Buchhandlung gesessen haben, dann könnte ich mich, wenn ich Vereinsmensch wäre und hätte einen Weihnachtsbazar ausgerichtet, wo 500 Leute gewesen sind, wo dann, was weiß ich, wirklich nur eine Meldung drin steht, dass da 5.000 Euro erlöst wurden. Und auf der Kulturkreis Kassel ist ein Dreispalter von dieser Lesung, dann ist das auch eine Ungleichgewichtung. Aber in dem Fall zugunsten, sag mal, eines Randbereichs. Das wird dann häufig genug auch nicht gesehen. Also ich meine, diese Betrachtung der Leistungsfähigkeit einer Tageszeitung, das passiert schon gelegentlich einfach durch die sehr engen Scheuklappen der eigenen persönlichen Interessen. Das ist auch okay so, das ist völlig okay so. Ja, muss ja auch so sein. Ist
wahrscheinlich den Redakteuren und Schreibern unter Umständen auch selbst gar nicht klar, welche Selektionskriterien angewendet werden. Ich meine, es gibt sicher Vorgaben und Rahmen, aber man muss
Wir unterhalten uns schon darüber. Also man darf eines nicht vergessen, es ist ja nicht so, dass die Zeitung produziert wird und sie ist dann irgendwann auf dem Markt und kein Mensch redet mehr darüber. Also wir haben jeden Tag im Prinzip etliche Zirkel und auch im Vorfeld schon, wo wir uns sehr intensiv damit beschäftigen, was steht am nächsten Tag in der Zeitung. Und zwar nicht nur anhand von irgendwelchen Themen, anhand von Überschriften, sondern wir gucken uns die Texte auch an. Bis dahin, dass wir eine sehr intensive Blattkritik jeden Tag machen, auch, ne, wo also Dinge, die auffällig sind, einfach zur Sprache gebracht werden. Das geht dann von der Titelseite bis hinten letzten Endes zur Leserbriefseite. Ja.
Das ist wahrscheinlich auch Fehlerkorrektur, das ist ja ganz normal, dass Fehler passieren, nehme ich an.
Die Fehler finden Sie überall. Das Erstaunliche ist mittlerweile sogar, dass es keine fehlerfreien Bücher mehr gibt. Ne? Also wenn Sie Bücher lesen, das ist schon ganz erstaunlich, dass da die Programme auch nicht mehr funktionieren, das Lektorieren auch nicht mehr so hundertprozentig. Nein, wir haben ja auch ein Korrektorat hier im Haus, also insofern...
Ja, ich meine jetzt sachliche Fehler.
Achso, sachlich, ja gut, klar, ja.
Das muss ja wahrscheinlich dann doch auch immer aufgearbeitet werden, nehme ich an. Hoffe ich.
Machen wir schon, ja.
Haben Sie denn, man liest, wenn man sich mit der Medienlandschaft so... Tageszeitungsmarkt, wenn man die betrachtet, hört man oft davon, ausgedünnte Redaktionen, immer stärkere Auslagerung, also hinsichtlich freie Mitarbeiter, die kommen, Fotografen, die man nicht mehr in der Redaktion hat und so weiter. Hat man diese Probleme hier genauso?
Nein, im Randbereich höchstens. Wir haben ja, nachdem Ippen den Laden übernommen hat 2002, haben wir ja, ich weiß nicht, bestimmt 20% Personal aufgebaut. Den Status haben wir Pi mal Daumen heute immer noch. Also wir haben mittlerweile einige Stellen verloren. Der Dirk Schwarze, der im letzten Jahr gegangen ist, dessen Stelle haben wir nicht neu besetzt, der war auch freier Autor. Und wir haben in einigen Außenredaktionen wenige Stellen, das sind noch nicht mal 5, glaube ich, insgesamt. Doch 5 sind es. Redakteursstellen durch Pauschalisten besetzt. Das ist aber auch alles. Ansonsten, wenn Sie die Mannstärke nehmen, die reine Kopfzahl in der Redaktion, hat sich nichts verändert. Und es gibt auch keine Auslagerung, also es gibt eine ganze Menge Verlage, die sagen, okay, aus Kostengründen, wir machen eine Beschäftigungsgesellschaft auf. Also mein Sohn macht beim Weserkurier ein Volontariat, ist in der Beschäftigungsgesellschaft drin und die zahlen ganz erbärmlich und jämmerlich. Ist bei uns also auch nicht der Fall. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir sind aus der Tarifbindung raus, aber das ist mit Einschränkungen verbunden, die echt marginal sind.
Hm. Stichwort doch mal Gewichtung. Also Sie, vorhin kam das ja irgendwie, irgendwer muss es ja machen. Irgendwer muss sagen, was kommt ins Heft, was kommt nicht ins Heft. Und bei der Kritik, die einem so zugetragen wird, wenn man jetzt mit über die HNA spricht, gerade mal, ich beziehe mich jetzt hauptsächlich mal auf Lokalberichterstattung, ne? Dann haben bestimmte Milieus das Gefühl, dass ihre Anliegen überhaupt nicht vorkommen in dieser Zeitung, beziehungsweise, ich sag mal, Gewerkschaften haben ein Problem, bestimmte Parteien, kleinere Parteien, die in der Stadtverordnetenversammlung vertreten sind, also solche Zusammenhänge. Sie sagen, Sie haben auf der einen Seite machen Sie eine unheimlich große Bandbreite, die Sie abdecken müssen, und dann kommen eben auch solche Gruppen, die sich nicht gesehen fühlen in diesem Medium. Also sehen Sie das so oder was sagen Sie diesen Gruppen?
Fangen wir an im politischen Umfeld in der Stadtverordnetenversammlung. Also wenn ich jetzt mal zurückdenke an die letzten 6 Wochen, wie oft Frau Yildirim da in der Zeitung drin war, dann fand ich das schon ziemlich erstaunlich für eine Ein-Mann-Fraktion, dass die so intensiv berücksichtigt wird. Die ist eine sehr emsige. Ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, aber ich glaube, wir kriegen jeden Tag eine Pressemitteilung von der. Das ist nett, freuen wir uns auch drüber, aber wir gucken dann schon genau nach. Erstens ist das eine Diskussion, die sich im lokalen Umfeld abspielt. Zweitens ist das aktuell und ist es ein Neuigkeitsgehalt, der damit verbunden ist oder möglicherweise auch nur eine pfiffige Initiative. Wenn das zutrifft, machen wir auch was drüber. Wenn das nicht zutrifft, landet es im Papierkorb. Gewerkschaften.
Und das muss man sich als Zeitung ja auch zugestehen dürfen, zu sagen, nein, das nicht. Also man ist ja Zeitung. Das muss man ja auch entscheiden dürfen.
Ja, wenn Sie sich das angucken würden, was wir jeden Tag in einer normalen Phase wie jetzt an Pressemitteilungen seitens der Parteien bekommen, dann würden Sie mit den Ohren schlackern einfach. Und da muss man einfach mal gucken, gerade so wenige Tage vor der Landtagswahl, da muss in irgendeiner Art und Weise auch zumindest nicht nur von der Stimmung in der Redaktion, sondern auch nach draußen hin so eine Art Proporz herrschen auch. Also ich kann jetzt nicht eine Seite CDU-Pressemitteilung machen und dann irgendwo geht der Rest unter. Das geht nicht. Also muss man genauer hingucken, dass das sich ein bisschen die Waage hält. Gerade nach der Diskussion im November, nach der gescheiterten Wahl von der Ypsilanti, wo nun die ganze deutsche Zeitungslandschaft auf die hessische SPD eingedroschen hat ohne Ende und sogar noch heftiger als die HNA es getan hat. Wenn ich mir die Kommentierung in der FR von meinem Kollegen Uwe Vorkötter angesehen habe, dann habe ich auch nur mit den Ohren geschlackert, weil der wesentlich heftiger drauf geprügelt hat. Aber wir machen es jetzt einfach so, wir wollen auch jetzt mal zumindest in der letzten Woche vor der Wahl nicht angreifbar sein. Also machen wir von jedem in etwa das Gleiche und dann nach der Wahl sehen wir weiter. Gewerkschaften war noch das eine Thema. Die haben in der Regel ein Problem, dass sie, wenn sie mit ihren Pressemitteilungen um die Ecke kommen, ist das Thema meistens durch. Ich habe so einen, oder nenn einfach mal einen anderen Fall. Der Harry Trubo von der Baugewerkschaft, der hat, ich glaube im November oder Dezember, das ist ja in diesem HNA-Watchblog auch drin. Ich weiß nicht, ob Sie auch noch darauf zu sprechen kommen, diese.
Wir haben gerade reingeguckt, ja.
Also ist hier überschaubar spannend. In dem Watchblog ist das Thema und der kam dann, hat sich also furchtbar beschwert, dass eine bestimmte Pressemitteilung nicht abgedruckt worden ist, nämlich die, die im letzten Jahr auch schon mal abgedruckt wurde. Da geht es dann so um Wintergeld für Bauarbeiter. Nur das ist dann auch so ein Ding, wo sie, wenn sie dann sich angucken, was sie in der Vorweihnachtszeit bringen. Die Bauarbeiter wissen das, dass sie Wintergeld kriegen können. Die Baufirmen wissen es auch. Muss es die Öffentlichkeit jetzt auch noch wissen, zum wiederholten Male. Wenn sie dann vor der Entscheidung stehen, ich habe 10 andere Themen, die bedeutender sind und vielleicht eine größere Bandbreite von Interesse hervorrufen, dann lässt man sowas halt mal weg. So ist das.
Ja, das ist ein ganz normaler Prozess, ja. Also in einer Redaktion. Ja. Aber genau dieser Prozess transportiert sich ja nicht nach außen. Ne? Und dann sind die Leute irgendwie, dann fängt man an, sich zu erregen.
Obwohl diese Auswahlkriterien eigentlich bekannt sein können.
Ja, ich sage Ihnen mal eins. Ja. Mit denjenigen, die sich beschweren darüber, die lade ich alle hier ein an den Tisch und wir reden darüber, warum bestimmte Dinge nicht funktionieren und warum manche Dinge funktionieren können. Jeder, der will, kriegt alles gesagt. Nur, dass man nicht bei jeder Absage einer Pressemitteilung hinter denen her telefonieren können, das begründen können, das ist dann auch nicht in der Natur der Sache.
Ich sag mal, wenn Sie die Pressemeldung, die Sie bekommen, ich sag mal, Stichwort Qualität, ist das das, was man haben will als Redaktion?
Ach, die Qualität von Pressemitteilungen ist mir ehrlich gesagt völlig wurscht. Also da erwarte ich einfach eher eine Qualität des Redakteurs, der aus einer Pressemitteilung erkennt, ob da ein Thema drin steckt oder nicht. Das ist unsere Aufgabe. Also wir müssen das Thema erkennen, wir müssen es umsetzen und wir müssen es gescheit schreiben und im Blatt präsentieren. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist nicht die Aufgabe derer, die ihre Pressemitteilungen schreiben.
Und also das heißt ganz klar halt auch die Haltung hier der HNA-Redaktion zu sagen, wir drucken nicht einfach nur Pressemeldungen, sondern die Pressemeldung muss mich als Redakteur anregen, wir müssen ein Thema daraus machen können und der Redakteur also oder die Redaktion bereitet es auf.
Das ist jetzt möglicherweise ein Beispiel, das so ein bisschen daran vorbeigeht oder vielleicht doch nicht vorbeigeht, eher in die Richtung zielt, dass bestimmte Leute sagen, die HNA wird zu flach mit ihrer Berichterstattung. Aber wir haben eine Pressemitteilung von der Polizei gehabt letzte Woche. Und ich frage Sie jetzt mal, wenn Sie den Lokalteil der HNA letzte Woche sich angeguckt haben, mal. Ich hoffe, Sie haben es gemacht, so als Vorbereitung auf das Gespräch.
Ja, also ich gucke dann immer im Internet regelmäßig, ne, und gucke mal so durch, was gibt es.
Ja, das ist dann schade.
Ist
dann
anders.
Bitte?
Ist das nicht identisch?
Ja. Das ist nicht identisch, also von der Präsentation her. Da muss ich das Thema auch ausklammern. Es gibt bestimmte Pressemitteilungen, da schlummern einfach Themen drin. Und das sind dann 2 Zeiler oder 3 Zeiler und da stellt man einfach fest, Donnerwetter, das könnte eine bestimmte Betroffenheit auslösen und also macht man das auch. Und ich garantiere Ihnen, wenn Sie bei Leuten, die HNA letzte Woche durchgeblättert haben, gelesen haben, ich greife das Thema jetzt doch mal auf, fragen, welches Thema aus der letzten Woche aus dem Lokalteil den Leuten am meisten in Erinnerung ist, dann ist es das, was aus dieser 2-Zeilen-Meldung resultiert ist, nämlich dieser kleine Hund, den sie in die Mülltonne geworfen haben. Der einen dann vom Titelbild des Lokalteils anguckte und so. Und das war das, was die meisten Emotionen bewegt hat, definitiv.
Ja, das ging ja auch über einen längeren Zeitraum.
Also das sind 3 Tage, ja. Das ist dann aber auch so eine Geschichte, die halt nicht nur in diesem Bereich sich abspielt. Das kann genauso gut ein politisches Thema sein. Ne? Dass man also eine Pressemitteilung bekommt und stellt plötzlich fest, na nur, die SPD will doch keinen Uferradweg. Das ist dann irgendwo versteckt oder sowas. Dann muss man das halt entdecken.
Von außen mutmaßt man immer, dass der Verleger einen starken Einfluss auf das Blatt hat. Falls ja, oder wenn nicht, dann ist es egal, aber hat er einen bestimmten Stil, also den sagt man ihm ja nach, weil man ja auch die anderen, seine anderen Strategien, seine anderen Blätter kennt.
Also ich habe mit Dirk Ibbens letztes Mal Anfang Dezember gesprochen. Der sitzt in München, schreibt seine Kolumnen zu den unterschiedlichsten Themen, was für uns manchmal überraschend ist, was dann für Themen in diesen Kolumnen drinstehen. gibt es auch Diskussionen innerhalb der Redaktion, ob die das gut finden oder nicht. Ansonsten, das Einzige, was er jemals gemacht hat, ist im Jahr 2002 den Laden zu kaufen und ihm eine neue Ausrichtung zu verpassen. Und ich muss Ihnen eines sagen, das ist, was er macht, oder ich sage es mal anders, Dirk Ippen ist für mich einer, der ein unglaubliches journalistisches Talent hat, der eine Spürnase hat, und das ist einer von denen, die Sie jetzt losschicken können in die Innenstadt, und er kommt mit drei Geschichten zurück, weil er einfach Interesse an den Menschen hat, Interesse an den Themen, die bewegen. Und ich habe ihn in den letzten Jahren nicht einmal erlebt, dass er uns irgendeine Richtung aufgezwungen hat. Also er kriegt, gelegentlich gibt es Tipps. Dann lohnt sich schon drauf zu gucken, weil er einfach auch eine Ahnung hat von dem, was er spricht. Und er ist unheimlich nah dran, gefühlsmäßig und vom eigenen Kopf her an der Redaktion. Was ihn auszeichnet, ist, dass er sich wie kaum ein anderer deutscher Verleger mit der Zukunft der Tageszeitung beschäftigt. Also er ist ist ja mittlerweile 68, glaube ich, trotz dieses in Anführungszeichen hohen Alters, ist er einer, der eine extrem hohe Online-Affinität hat. Finden sie auch relativ selten. Und der insofern sehr nachhaltig unterstützt auch das, was wir machen im gesamten Internetbereich. Denn die HNA ist, was die Präsentation von regionalen Tageszeitungen im Netz betrifft, sicherlich in Deutschland unter den Top 5 irgendwo.
Also er steuert nicht.
Nein.
Das stellt man sich immer so vor.
Naja, jetzt mal ganz im Ernst, der hat den Münchner Merkur, der hat die TZ, der hat die Kreiszeitung Siegel, den Westfälischen Anzeiger, die Offenbach Post und die HNA. Wenn ich da Verleger bin und überall steuern will, dann brauche ich eine zweite Woche für eine, um das alles machen zu können.
Ja, aber das ist ja genau eine der, was einem so da draußen zugetragen wird, ja, seit dem Verlegerwechsel, das ist ganz, ganz oft, ne, hört man, ja, da war die Redaktion anders, da war sie offener, da hat sie andere Themen aufgegriffen, und dann kommen eben diese Geschichten mit Boulevardisierung, eine stärkere konservative Ausrichtung.
Herr Schark, ich sage Ihnen eins, ich glaube, die Leute, die sagen, das Boulevardisieren, die wissen gar nicht, wovon sie reden, ehrlich gesagt. Aha. Im Ernst jetzt. Also ja. Boulevard ist Bild und ist gleich schlecht. Mhm. Aber dass Ihnen überall im gesamten Leben mittlerweile Boulevardisierung entgegenfliegt, sei es bei der Plakatierung auf der, an irgendwelchen Wänden an den KVG-Haltestellen, bis hin zum Fernsehen, bis hin zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das ist denen ja gar nicht so richtig bewusst. Und teilweise ist es ja extrem gut gemacht. Selbst Guido Knopps Sendungen über das Dritte Reich sind im Prinzip boulevardeske Aufbereitungen historischer Themen, die extrem gut gelungen sind. Und wenn ich es schaffe, über eine Boulevardisierung auf relativ hohem Niveau Leute für Themen zu interessieren, die früher an denen vorbeigeflogen sind, von denen man aber allgemein glaubt, dass sie wichtig sind, mein Gott, nochmal, dann ist das doch klasse.
Ja, ist eine Frage dessen, wie man es sieht, also wie man es betrachtet. Also wir diskutieren auch gelegentlich, ob man den Unterhaltungswert erhöhen muss, ja, um vielleicht mal nicht zu sagen, unbedingt zwingend Boulevard, sondern auch zu sagen, also warum will ich jeden Tag irgendwie ein wahnsinnig schweres Thema lesen, was mich eigentlich so deprimiert,
wollen Sie auch nicht.
Dass ich eigentlich am liebsten gleich wieder heimgehe.
Ja.
Also das sind ja auch Fragestellungen, ich glaube, die betreffen uns alle in irgendeiner Form. Mhm. Und also man muss da vielleicht auch eine gesunde Mischung dann irgendwie zwischen diesen Dingen finden. Auch eine Herausforderung. Ja.
Wenn schon nicht gesteuert wird, könnten Sie einen Stil der HNA definieren oder eine Gestalt, oder können Sie Ihr eigenes Blatt in Anführungszeichen betrachten?
Ach nein, wir sind eine regionale Tageszeitung, die vermutlich mehr Herz hat, als die meisten Menschen glauben, die offener ist für Kommunikation und Kritik, als es die meisten Menschen gerne wahrhaben wollen. Dass es eine politische Positionierung gibt, wird man uns nicht nachweisen können, trotz der relativ einseitigen Betrachtung der Ereignisse um die hessische SPD im November und Dezember. Das ist für mich aber keine politische Positionierung, sondern die Frage des gesunden Menschenverstandes, wie man damit umgeht. Ich glaube, dass wir mehr als manche andere Redaktionen uns auf, vorhin schon mal genannt, auf die Augenhöhe mit dem Leser begeben haben. Was für eine Redaktion, die zu Dierichs Zeiten eigentlich noch eine Ausrichtung hatte, sie wollte eine ambitionierte lokale Autorenzeitung sein. Das bedeutet immer, dass Menschen im Elfenbeinturm sitzen und den anderen Menschen sagen, was sie zu denken haben. Das ist ein relativ langwieriger Prozess gewesen. Den haben wir nicht abgeschlossen, aber er ist relativ weit gediehen. Das Schwierigste für jeden Tageszeitungsjournalisten, das wissen Sie ganz genauso, ist, eine Zeitung zu machen aus Sicht der Leser. Ich kann eine aus meiner Sicht machen und setze das in Frontalunterricht, ne, wie in der Schule. Und möglicherweise schlafen die Leute bei ein oder nicht. Aber die Frage sich zu stellen, ist es das, was unsere Leser interessiert? Das 20 Mal am Tag, das zeichnet, glaube ich, diese Redaktion mittlerweile aus.
Und wie kommen Sie da ganz konkret dran, dann an den Leser? Also so, dass diese Möglichkeit besteht. Also Sie machen Aufrufe, ne, wo man sich melden kann. Mhm. Das erreicht ja auch, es gibt ja, ich sag mal in Anführungszeichen, haben Sie vielleicht auch schon gehört, das Wort der sogenannten Beteiligungselite. Mhm. Ja, also das wirkt man, also das ist eigentlich eher so das bildungsbürgerliche Lager sozusagen. Aber vielleicht gibt es ja auch, es gibt auch so Hardcore-Leserbriefschreiber, wenn man die Leserbriefe verfolgt. Und sind ja dann auch vielleicht nur wieder bestimmte Gruppen. Und wie kommen Sie an die anderen Themen?
Gut, also was die Beteiligung von Lesern betrifft, das ist ja diese manchmal durchaus strittige Geschichte, dass wir uns im eigenen Internetauftritt bedienen und gucken einfach mal, was wird diskutiert. Mhm. Und zwar nicht nur in Form von Leserreaktionen, in dem Fall Userreaktionen, sondern wir haben natürlich auch die Möglichkeit mal zu gucken, sind die Themen, von denen wir glauben, dass sie wichtig sind und frequentiert werden, tatsächlich auch so, weil wir im Prinzip stündlich abfragen können, minütlich, wie bestimmte Themen im Internet genutzt werden. Und da kommt es dann teilweise schon vor, dass man feststellt, ach, da haben wir irgendwas so beiseite geschoben, wo wir gedacht haben, ach, das ist nicht so von Interesse. Durchaus auch gewichtige Themen, wo man dann sagt, ach, Donnerwetter, da diskutieren die Leute jetzt drüber. Da müssen wir vielleicht das doch mal auch in der Printausgabe neu gewichten. Denn das große Problem, das ja jede Tageszeitungsredaktion hat, sie machen es ja nach einer gefühlten Temperatur. Es gibt ja keine tägliche Marktforschung. Also sie müssen irgendwann sich hinsetzen und sagen, das ist das wichtige Thema und das ist das unwichtige Thema. Mhm. Und gehen davon aus, dass sie jetzt sozusagen halb repräsentativ mal die Temperatur draußen gefühlt haben. Und das geht mal gut, mal geht's schief. Mhm. Und Internet kann durchaus helfen, was das betrifft.
Sie haben gesagt, dass also gerade auch der Verleger sehr internetaffin ist und betreibt ja oder hat einen Blog betrieben. Ich weiß nicht, ob das noch online steht.
Das weiß ich auch nicht, ob ich es jetzt da
wie
auch nicht
ich geguckt. Sehe, hatte so diese,
ja, diese Kolumne. Bei uns nicht mehr.
Mal, das gab es mal
auch. Die Frequenz war gleich null, ja. Ja.
Also diese Geschichte. Und Stichwort Zukunft, die Zukunft der Zeitung. Also wie sieht denn die Zukunft der lokalen und der regionalen Tageszeitung aus?
Ich glaube schon, dass die regionalen und lokalen Tageszeitungen eine Zukunft haben, wenn sie ihren Job vernünftig machen. Auch. Also wir müssen nach wie vor sehen, dass wir Zeitungen machen, dicht an den Menschen dran, um das Wort nochmal zu gebrauchen. Aber auf der anderen Seite muss in den Köpfen von sämtlichen deutschen Journalisten im Printbereich allmählich drin sein, dass wir keine Printjournalisten sind, sondern Multimedia-Journalisten. Und das ist in dem Haus auch schon relativ weit. Es gibt ja endlose Debatten darum, wie man online behandelt. Online first heißt ja das Prinzip und wir versuchen das auch zu beherzigen. Einfach schon aus dem Grund, weil man die Nische im Netz zumachen muss. Also wir müssen die besetzen, bevor es jemand anders macht. Wer soll es auch anders können? Ich meine, diese Informationsflüsse, die wir haben, ich meine, hier in der HNA arbeiten 140 Redakteure. Den Personalapparat muss man erstmal aufbauen, anders kriegen sie es nämlich nicht, auch auf elektronischem Wege nicht. Die Informationen, die aus allen Regionen Nordhessen und Niedersachsens gebrauchen können. Ich glaube schon, dass die Tageszeitung eine Zukunft hat. Es wird sicherlich irgendwann eines fernen Tages die Frage gestellt werden, ob ich die Kosten noch aufbringen kann für die Zustellung eines letzten Abonnements im Dorf XY, im Schwalm-Eder-Kreis oder im Bacher-Meißner-Kreis. Dann wird man vermutlich auch sagen können, die Zustellung ist teurer als das, was ich an Abo-Erlösen habe. Ist dann in der Tat so. Aber in den nächsten Jahren, glaube ich, auch die Entwicklung im vergangenen Jahr zeigt, dass wir da nach wie vor auf einem guten Weg sind. Zugriffszahlen online steigen immens. Da haben wir im letzten Jahr 50% an Zugriffen zugelegt. Auch die Anzeigenerlöse im Online sind um 160% gewachsen. Auflage der gedruckten HNA ist bei minus 0,9%. Das ist für eine Tageszeitung, die in einem Großstadtbereich erscheint, beinahe schon ein Ritterschlag. Also wenn Sie sich in anderen Städten umgucken, zumal wir auch sagen müssen, das ist ja jetzt nicht nur Stadt Kassel minus 0,9, sondern drumherum Bevölkerungsverlust in ganz Nordhessen. Da sind wir eigentlich ganz zufrieden.
Apropos Augenhöhe, was halten Sie denn von unseren Experimenten?
Von welchen?
Journalistischen.
Ja, ich beobachte das interessiert und bin froh, dass diese Experimente gemacht werden, weil, ich sage es jetzt mal, ohne das anmaßen zu meinen, ich freue mich immer, wenn andere sich erstmal die blutigen Nasen holen und ich daraus meine Lehren ziehen kann. Also was man möglicherweise aus an Honig saugen kann. Ich fände es prima im Übrigen, dass man möglicherweise sich da kontinuierlich auch mal austauscht. Weil Sie machen Ihre Erfahrungen damit. Wir machen es auf einem ganz anderen, auf einer ganz anderen Ebene. Möglicherweise kann man da sogar voneinander lernen oder partizipieren, habe ich kein Problem mit.
Und wie, wenn Sie solche Sachen angucken, also es gibt ja eine ganze Menge, die sich da so tummeln. Also irgendwann ist die Gewerkschaft mal böse geworden, hat eine eigene Zeitung gemacht.
Ja.
Die erscheinen jetzt halt nur noch im Internet, also nordhessische Dann haben wir also Kassel Zeitung, das experimentieren wir so als eine beteiligungsoffene Plattform. Mhm. Dann hat man NH24, gibt es irgendwie so, eine, so ein Forum, wo hier aus der ganzen Region Sachen einlaufen. Und ne, also haben Sie das Gefühl, dass das möglicherweise daraus auch so Mitbewerberschaft entstehen könnte, weil Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sie die Nische kompetent besetzen müssen, beziehungsweise das Internet kompetent, damit es kein anderer tut?
Ich glaube nicht, dass das machbar ist auf einer Tageszeitungsebene. Mhm. Weil also diese Informationsflut, die wir täglich generieren können, wird mittelfristig überhaupt niemand irgendwie erzeugen können. Auch kennen Sie das Ding eigentlich?
Nee.
Das ist von der Gießener Allgemeinen. Das ist die erste deutsche Bürgerzeitung. Die ist jetzt erschienen.
Ich hab davon gelesen und gehört.
Ich gebe sie Ihnen gerne mal mit, also ich habe sie mal durchgeblättert. Das ist praktisch nur, sind User-, Bürger-, Leser-generierte Inhalte.
Und die liegt der Gießener...
Nee, die wird frei verteilt. Die wird frei verteilt. Stören Sie sich jetzt nicht an diesen ganzen Aldi-Geschichten, das ist alles kokolos, das haben die einfach mit durchlaufen lassen, ja, da kriegen die keine müde Mark für. Ich glaube, dass der Streuverlust, den die da haben, wesentlich größer ist. Oh, sorry, jetzt habe ich mir das kaputt gemacht, ja. Einfach mal zum Durchgucken.
Mhm. Ja, vielen Dank. Und wie bewerten Sie so ein Experiment? Also das ist ja sozusagen der User-Generated Content, den wir auf dem Internet haben, der dann übersetzt wird in ein Printformat.
Ja, glaube ich nicht, dass sich das rechnet dauerhaft. Die sind noch auf dem Markt. In Gießen ist ja die Situation so, dass es zwei konkurrierende Zeitungen mit unterschiedlichen Eigentümern gibt, noch in dieser kleinen Stadt, was an und für sich schon eine katastrophale Situation ist aus wirtschaftlicher Sicht. Jetzt hat die eine Zeitung noch diese Bürgerzeitung auf den Markt geworfen. Das sind die, glaube ich, die aus Mainz sind. Da wird unglaublich viel Geld verbrannt im Augenblick.
Ja, ich denke auch, dass das...
Und ich sag mal, hat man also hier als HNA, hat man keine Befürchtung, dass irgendwann irgendjemand kommt und sagt, also so, der diese kritischen Milieus, sage ich mal, irgendwie zusammenführt und die dann sagen, wir machen jetzt was anderes. Also ich rede jetzt nicht von Tageszeitung, also das ist ein Apparat,
das haut nicht hin,
den kann keiner leisten, das Investment kriegt niemand gestemmt und man weiß ja auch nicht, ob man damit Erfolg hat.
Das sage ich Ihnen relativ selbstbewusst. Das kann, sagen wir mal, das viel zitierte Bildungsbürgertum gerne versuchen. Ich würde mich darüber freuen, eine Konkurrenz zu haben, weil im Endeffekt kann man daran letzten Endes den Stellenwert der HNA ermessen. Möglicherweise ist es so, dass wir was besser machen können, dann machen wir es auch besser.
Also das heißt, man würde in eine Situation kommen als Zeitungsmacher, der mit Ihnen in den Wettbewerb tritt, wo wir möglicherweise halt natürlich auch Anregungen geben und gelesen werden und sich hier möglicherweise Ihre Ausrichtung auch ein bisschen ändern könnte.
Ausrichtung weiß ich nicht, die Inhalte höchstens mal. Die Ausrichtung, daran wird sich nichts ändern. Also das Blöde ist ja in der Tat, dass all diejenigen, die an der HNA rummeckern, haben ja keine Vergleichsmöglichkeiten hier. Das ist halt das Elend. Wenn Sie durch die Republik fahren und nehmen Sie andere Regionalzeitungen mal, nehmen Sie mit nach Hause und legen Sie mal neben die HNA und gucken einfach nur mal, ohne die Inhalte konkret jetzt Zeile für Zeile gelesen zu haben, dann ist das, was wir machen, so schlecht eigentlich nicht. Also von der Vielfalt des Angebots auch und von der Qualität im überregionalen Bereich brauchen wir uns hinter niemandem mehr zu verstecken. Und wenn Sie in der Branche sich umhören, ist es in der Tat so, dass aus der HNA, die vor 6, 7, 8 Jahre noch ein hässliches Entlein gewesen ist bei der kollegialen Betrachtung, mittlerweile eine Zeitung geworden ist, die gerne so beispielhaft rumgereicht wird bei den Branchentagungen. Das ist ein Indiz dafür, dass wir so vieles gar nicht so falsch machen können. Der Leser vor Ort sieht das anders. Der hat die Vergleichsmöglichkeiten nicht. Es gab eine Zeit lang, da war der Extra-Tipp ein Konkurrenzmedium. Seit wir diese extrem lokalisierte Ausrichtung auch in der Stadt Kassel haben, da bleiben dann nur wenige Themen übrig, die sie sich stürzen können. Also das ist für uns auch keine ernstzunehmende Konkurrenz mehr.
Das gehört ja jetzt mit zur Familie letztendlich auch, ne? Also so über die über das.
Es ist sowas wie eine angeheiratete Verwandtschaft, ja.
Also,
ja. Also kartellrechtlich gehört es halt nicht zu uns, aber ich glaube, die angeheiratete Verwandtschaft trifft es ganz gut.
Ja. Hat man, ich sag mal, Stichwort nochmal, jetzt jenseits vom Journalismus, ja, also es versuchen ja auch immer wieder Leute PR-mäßig redaktionell Berücksichtigung zu finden, sagen wir mal, ne? Weil das ist für mich als PR-Macher ist das die günstigste Variante, in die öffentliche Wahrnehmung zu kommen. Sind Sie auch damit konfrontiert?
Eigentlich täglich, ja. Auf den unterschiedlichsten Ebenen. Also das ist... Das fängt damit an, dass man Informationen kriegt über ein neues Produkt, das man da bitteschön mal in irgendeiner Seite vorstellen kann. was ist, geht quer durch die Landschaft durch. Und auch da gibt es logischerweise Grauzonen, wenn wir auf unserer Autoseite über den neuen VW informieren, dann ist es auch eine Produktwerbung. Also Sie können davon ausgehen, dass in einer VW-Region und dort, wo, was weiß ich, 40% der zugelassenen Fahrzeuge VW sind, die Leute ein extremes Interesse daran haben, darüber informiert zu werden.
Also an der diese Verwischung ist natürlich Hauptgeschäft des Extra-Tipps. Ich habe das selber mal nachgeprüft.
Ja, das ist richtig. Da sind die auch konsequent, das ist ein Anzeigenblatt, die können es auch leichter machen. Wir gucken schon ziemlich genau darauf, was ist extrem werblich, was nicht. Aber öffnen das ja dann teilweise auch, nehmen Sie mal an die Aktion Advent mit den Spendendosen aus dem Kneipp. Das ist eine Chance für den Kneipier XY in Oberzweren, einmal im Jahr in die Zeitung zu kommen. Eigentlich auch Werbung. Eigentlich, ja.
Nee, aber ich meine, es gibt ja andere Zusammenhänge, wo dem Heer, ich glaube, es gibt Zahlen, dass 48.000 Journalisten in der Bundesrepublik Deutschland etwa zwischen 30.000 und 50.000, keiner weiß es so genau, PR-Arbeiter gegenüberstehen. Und die wollen ja irgendwas. Und die werden ja auch von irgendwem bezahlen, dafür, dass sie was wollen.
Also ich sage mal, 40% der Post, die ich jeden Tag kriege, sind solche Geschichten, ja, die dann also in den Papierkorb wandern. Und ich glaube, dass die Auftraggeber von diesen PR-Journalisten gar nicht wissen, wie hoch der Streuverlust da überhaupt ist und welchen Müll die teilweise produzieren.
Doch gerade so tempelhaft. Ich meine, man kennt doch die Pressestatuten wenigstens ein bisschen.
Ja, ist dann teilweise auch so plump. Ne? Also das ist so, diese überregionalen Geschichten sind ja auch gar nicht das, was für uns in Seminar ein Diskussionsthema ist, sondern was hier auf der lokalen Ebene sich abspielt. Also es gibt ja relativ viele Redaktionsrichtlinien, dass man sagt, also über Jubiläen berichten wir nur, wenn jemand 25 Jahre, 50 Jahre sein Geschäft hat. Aber wissen Sie, ich kann über den Citypoint, da gibt es 1000 Sachen, wo man drüber berichten muss. Das Dez-Einkaufszentrum, Parkplätze, weiß der Teufel was alles mit den Aktionen. Und dann habe ich irgendeinen kleinen Modeladen in der Innenstadt, der noch ein inhabergeführter Familienladen ist. Und der wird 40 Jahre alt. Da kann ich mich da nicht hinstellen und kann sagen, also das ist kein richtiges Jubiläum. Das muss ich ihm schon sagen. Ich muss da versuchen, dem Mann irgendwo einen Weg zu öffnen, dann in die Zeitung rein, dass man mit ihm ein Gespräch führt. Wie ist das eigentlich, umgeben von den ganzen Modegiganten, den Ketten und sowas? Wie hältst du dich eigentlich hier am Platz so? Und da muss man schon dann gelegentlich einfach mal ein bisschen päpstlicher sein als der Papst. Das ist ja auch im Interesse von Lesern.
Naja, natürlich, wo viele ja auch das beklagen, also den Niedergang dieser Innenstadt und aber alle rennen halt irgendwo zu den Ketten und kaufen da halt ein. Ne? Also man selber ja mitunter eingeschlossen.
Ja, klar.
Oder wir bestellen unsere Sachen dann halt im Internet, weil es ja irgendwie so einfach ist.
Klar.
Ne? Anstatt in den Buchladen zu gehen und so weiter. Das sind ja so Strukturen, die da auch da sind einfach. Und für Sie ist klar, Trennung, Redaktion und PR, da haben Sie ein Auge drauf, da sind Ihre Redakteure halt auch gebrieft, dass man da irgendwie ein Gefühl für kriegt. Und das sind dann Dinge, die einfach in der Zeitung so nicht vorkommen.
Ja, die sind teilweise radikaler als ich. Ne? Also dieses Beispiel mit dem Einzelhändler, das war so eine Geschichte, wo die konsequent gesagt haben, nee, machen wir nicht, ist kein Jubiläum. Und dass man dann hingeht und sagt, also lass uns da mal genauer nochmal hingucken, komm, wann ist das letzte Mal in der Zeitung gewesen? Und es gibt auch Ansatzpunkte, über die man berichten kann. Und dann versucht man dann schon irgendwie Brücken zu bauen, dass die Leute auf einen besonderen Dreh dann irgendwo im Blatt landen.
Okay. Bis hierher. Erstmal, Herr Seidenfaden, ganz herzlichen Dank.